jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe Zuhörer, eine Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und mein einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung jede Woche über Nachrichten sprechen. Und ich würde mal sagen, lieber Thomas, leih mir dein Ohr.
Es sei dein.
Ah, das ist jetzt die absolut falsche Reaktion gewesen. Denn es gibt ein paar zuhörende Menschen, die werden jetzt schon gelacht haben, wenn ich gesagt habe, Thomas, leih mir dein Ohr.
Was habe ich versammt?
Du kannst mit leih mir euer Ohr nichts anfangen.
Da muss ich jetzt echt irgendwo auf der Leitung gestanden sein. Nein, bitte klär mich auf.
Du sitzt in einem sehr, sehr bequemen Sessel, aber offenbar auch der steht auf der Leitung. Denn leih mir euer Ohr ist ein absoluter Klassiker in der deutschen Synchronisierung des Mel Brooks Film Helden in Strumpfhosen, Robin Hood.
Ah.
Er steht da vor all seinen Gebrüdern, Getreuen, wie auch immer, und sagt dann leih mir euer Ohr, dann greifen sie alle und schmeißen ihm ein Ohr hin.
Jetzt entsinne ich mich wieder, ja. Mel Brooks.
Ja.
Das ist da auch der aktuelle Anlass. So weit bin ich doch noch nicht vom Puls der Nachrichten abgeschnitten.
Ja, weil ich finde, wenn wir letzte Woche schon über Dieter Nuhr und missglückte Scherze gesprochen haben, Aktualität hat uns recht gegeben, finde ich, sollten wir jetzt doch über diese große, große Scherztradition des Mel Brooks sprechen, der ja Dinge geleistet hat, die konnten oder können auch andere nicht leisten. Producers zum Beispiel, ein, würde man sagen, Musical darüber, wie man, also ich habe es zwar gesehen mit Cornelius und Bronja, aber ich kann es schwer auf den Punkt bringen.
Also es geht um zwei Produzenten, jüdische Produzenten, die aus finanziellen Gründen einen Flop am Broadway brauchen, um das abschreiben zu können und deswegen auf die monströse Idee verfallen, ein Musical namens Springtime for Hitler zu produzieren, das sich dann aber ärgerlicherweise zu einem Erfolg entwickelt. Und ja, das ist eine wilde Geschichte, die aber in Österreich war es dann nicht so ein Erfolg wie Cats. Also es ist sicher der würzigere und nach meinem Empfinden qualitativ hochwertigere Abend, aber es hat sich als Musical in Wien dann auf der Langstrecke nicht behauptet.
Ja, es war auch tatsächlich verstörend. Also ich glaube, der Steinbeck war damals so der Obernazi innerhalb dessen und wie gesagt, Cornelius O'Brien war Bialystok oder Blüm, einer von den beiden.
Ich glaube, er war der Max Bialystok, ja.
Ja, war toll gespielt, war beeindruckend gespielt, aber es war wirklich verstörend. Also ich war am Premierenabend aus irgendeinem Grund dabei und viele Leute haben nicht genau gewusst, wie geht das jetzt und was tut sich da alles zusammen. Aber es ist halt diese fantastische Art des Mel Brooks Humors, der herausfordernd auch sein kann.
Ja, und ja, natürlich aus ein bisschen einem anderen, auch kulturellen Hintergrund kommt, aus einer doch New Yorker sehr stark jüdisch geprägten Komödientradition. Das ist etwas, was Leute, die das mit so ähnlichen Dingen aufgewachsen sind, sicher besser lesen können, weil bei uns ist es ja doch nach wie vor, es legt sich aber teilweise wirklich aus den falschen Gründen, so dass bei Jude schon die meisten Leute ein bisschen eine beflissene Beklemmung alleine bei Nennung des Wortes haben. Und das tut jetzt einer Komödie nicht gut, klar.
Ja, das stimmt. Wobei auch Mel Brooks natürlich manche Dinge zu vordergründig gemacht hat. Also bei dem von mir schon angesprochenen Helden in Strumpfhosen. In der deutschen Version heißt der Antagonist Sheriff von Nottingham, was sehr, sehr plump ist. In der englischen wenigstens Sheriff of Rottingham, was ein bisschen besser ist, aber
er ist jetzt, also ist sicher einer der ganz Großen, aber dass er sich ausschließlich auf die feine Klinge zurückgezogen hätte, könnten seine schlimmsten Feinde nicht behaupten.
Ja, auch ein anderer großer Komödiant, kann man schon sagen, oder sagen wir vorsichtshalber Unterhalter, wäre dieser Tage 100 geworden und im Gegensatz zu Mel Brooks konnte er es nicht selber mehr mitfeiern, weil er schon verstorben ist, vor mehr als anderthalb Jahrzehnten. Peter Alexander, hast du zudem eigentlich Kindheitserinnerungen?
Ja, aber praktisch ausschließlich Kindheitserinnerungen. Also danach ist mir das ein bisschen aus dem Fokus gerutscht. Es gibt, ich würde das gerne verlinken, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Band von Max Gold es ist. Da gibt es eine eindrucksvolle Schilderung, eines grauenvollen Wochenendes, wo man leicht krank ist und nur Peter Alexander Film im Fernsehen. Auch Daniel Kehlmann hat so ein Essay über die Peter Alexander Filme mal verfasst, wo es eben auch nur darum geht, dass in irgendeiner dieser dummen Heiratskomödien sie will ihn nicht und wie der Kehlmann schreibt, es darf ja nicht einmal sein, dass er arm ist und sie reich oder so, weil das würde irgendwie unangenehme Klassenprobleme reinbringen, sondern sie will ihn nicht, weil irgendwann einmal ein, glaube Postbeamter unhöflich zu ihr war, darum hat sie sich geschworen, sie heiratet keinen Postbeamten. Aber am Schluss geht es gut aus, wenn es ja jemand irgendwie sich geschreckt hat, kann sie beruhigen, es geht gut aus.
Ja, andererseits muss man sagen, mit Blick auf das gegenwärtige Mediengeschehen würde ich sagen, so schlecht war die Zeit unter Peter Alexander auch nicht, weil die größten Samstagabendunterhalter des Jahres 2026 werden dann, wenn wir zu einem Dezember abrechnen werden, vermutlich die Kaulitz-Brüder sein, die dann Wetten, dass moderiert haben werden.
Ja, auch da dem, wie viel sagt man im Politiker-Interview, sagt man immer, ich blicke dem sehr gelassen entgegen. Und was man über Peter Alexander natürlich sagen muss, das war schon ein unglaublich fähiger Entertainer. Also der konnte, hat das halt alles wirklich gelernt, der konnte wirklich singen, der konnte tanzen. War auch tatsächlich ein guter Parodist. Ich erinnere mich, dass es in den Peter Alexander Shows dann immer wieder mal Thema war, dass er, ich weiß nicht, entweder als Queen Elizabeth oder eins habe ich sogar noch gesehen später dann zufällig, da hat er Karl Moik gespielt und das fand ich etwas griffiger, als ich erwartet hätte. Unter anderem kann ich mich erinnern, dass an der Wand ein Hirschgeweih hängt und jedes Mal, wenn er das Geweih runterzieht, ertönt brandender Applaus. Das war tatsächlich ein ganz guter Punkt.
Ja, falls Sie ein bisschen in die Welt von Mel Brooks und Karl Moik habe ich nichts im Angebot, aber Peter Alexander eintauchen wollen. Mein lieber Kollege Andreas Kanatschnik hat über beide ein bisschen was geschrieben. Ich stehe es Ihnen rein in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, die Kaulitz-Brüder, die haben einen eigenen Podcast. Den muss man nicht unbedingt hören.
Ich wäre nicht überrascht zu erfahren, dass der vielleicht von mehr Leuten gehört wird als unserer.
Ja, tatsächlich. Sie erzählen auch ein bisschen was über das Intimleben der Schwägerin von dem einen. Also,
Entschuldigung, ich bin jetzt.
Sie sind Brüder und der eine ist mit der Heidi Klum verheiratet und ich wollte jetzt aber nicht sagen mit der Ehefrau von dem einen, sondern mit der Schwägerin. Ich denke heute ein bisschen um die Ecke leider.
Ja, auch Heidi Klum habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht, was die jetzt gerade macht.
Echt nicht? Ja, aber du bist doch vorhin schon bei der Tür reinkommen und bist nicht übers Dach geklettert, oder?
Bin ich aber aus Mangel an Gestaltungsideen.
Ja, sie ist nämlich da unten im Bikini gestanden. Also natürlich nur auf einem Rollingboard und nicht die echte Heidi Klum.
Ah, vielleicht habe ich da gerade die Phase erwischt. Vielleicht war bei mir gerade, was nicht, Chips, wie ich vorbeigegangen bin.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Mein geschätzter Kollege Klaus Knittelfeder von der Presse, der hat jüngere Politiker in Österreich zu einem Gespräch gebeten. Das macht man ja so, würde mal sagen, turnusmäßig, wenn es ins Richtung Sommerloch abdriftest, dann denkst du, ja, jetzt lasse ich mir noch was Originelles einfallen. Und in seinem Fall muss ich sagen, war eine lustige Idee, die Leute zu fragen, und wie stellen sie sich eigentlich vor, dass die Welt so im Jahr 2050 sein wird? Und er hat da Harald Zierfuß von der ÖVP, Anne-Sophie Bauer von den Grünen, Janis Schettig von den Neos, Marina Hanke von der SPÖ und Marlene Swatzek von der FPÖ gefragt, wie sie sich das eben so das Jahr 2050 vorstellen. 2025 sollten sie hoffentlich Erinnerungsvermögen haben. Und ich muss sagen, in der Gesamtschau, Link dazu natürlich in den Shownotes, Sie können es auch nachlesen mit einem Plus-Abo, muss man sagen, ja, es sind Jungpolitiker, sie geben aber verhältnismäßig alte Antworten.
Das ist auch ein verhältnismäßig altes Phänomen.
Und damit Sie wissen, worüber wir zwar jetzt reden, weil im Gegensatz zu Ihnen haben wir das natürlich schon lesen können in unserer sehr, sehr sorgfältigen Vorbereitung. Nur ein paar Beispiele. Also wenn es da jetzt zum Beispiel geht, wie stellt man sich innerhalb dieses bunten Parteienspektrums eigentlich jetzt mal so die Zukunft vor? Da sagen die Grünen natürlich, na, das mit diesen ganzen Tech-Bros, das wird nicht gut gehen. Andere schimpfen über implantierte Chips. Die Blauen reden da über den Überwachungsstaat. Wenn es um die Schule der Zukunft geht, reden die Rote bzw. die Rote Parteienvertreterin, redet da von der Ganztagesgesamtschule. Also es sind Antworten, die hätte ich auch schon im Jahr 2000 zum Jahr 2025 geben können. Sind ja, die alle nicht eingetreten,
also,
oder?
Also vielleicht waren ein paar der Silicon Valley möchte gern Diktatoren noch nicht so prominent, aber im Großen und Ganzen hatte ich auch den Eindruck, dass wie wenn du beim Ausmalen unterm Linoleum ein altes Profil findest und das Interesse einfach nochmal reinschaust.
Ja, und falls Sie sich fragen, ja, und was reden Sie eigentlich sonst so über die Gesellschaft, wenn es um die Frage einer muslimischen Einheitspartei gibt. Also muss ich also sagen, Respekt, der Klaus, der war originellste als Fragensteller eigentlich in der gesamten Runde. Dann antwortet man in der ÖVP natürlich reflexartig, womit, lieber Thomas?
Not on my watch, wäre es im amerikanischen Film. Sicher nicht mit uns, so irgendwas.
Na, und man sagt auch noch natürlich politischer Islam.
Achso, ja, natürlich. Aber ja, sonst, ja. Aber ja, in dem Fall ja, wenn es eine islamische Partei gibt, wäre es per se zumindest islamisch inspirierte zumindest Politik. Ne? So wie ja die christliche Prägung der österreichischen Volkspartei zumindest unter Anhängern der Homöopathie immer noch festgestellt wird.
Jetzt hast du aber nur um die Ecke gedacht. Ja, aber wie du es in der letzten Folge gesagt hast und eher die Sonne sich hinterm Bergesrand verzieht, ist der Groschen gefallen.
Ja, genau.
Übrigens, weitere interessante Frage von Klaus. Bald wollen wir uns den Artikel eh nicht mehr lesen, weil wir schon
aber durch sind. Aber ich überrasche mich damit, was Marlene Schwarzig gesagt hat. Ich habe es eh gesehen, aber ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, was Marlene Schwarzig. Achso, nein, sie hat gesagt, zur politischen Einheitspartei. Ja, sie hält es durchaus für möglich, ist man.
Nein, natürlich. Ja. Es wäre ja eigentlich auch sowohl für Islamisten als auch für die FPÖ Win-Win. Also da könnte man. Also gegen maximale gegenseitige Aggressionsförderung wäre, glaube ich, für beide Lager machtpolitisch gar nicht so schlecht.
Mhm. Eine andere Antwort hat mir auch sehr gut gefallen, die war nämlich vom Herrn Zierfuß von der ÖVP. Er wurde nämlich wie alle anderen natürlich auch gefragt und wird es in 25 Jahren Kolonien am Mars geben und der hat da was Tolles gesagt und ich habe mir heute in der Früh beim Herfahren eigentlich echt gedacht, biege ich ab, kaufe mir Hammer und Meißel und nagel das noch oder hämmer das noch irgendwie an die Säulen des Parlaments rein. Er hat nämlich gesagt, als Politiker ist es aus meiner Sicht jedoch wichtig, sich zu Themen, von denen man keine ausreichende Kenntnis hat, auch nicht zu äußern.
Das ist, ja, ich bin beeindruckt. Sobald der erste Lagerhausturm am Mars steht, kann man es wieder vom Parlament runternehmen, aber bis dahin fände ich deine durchaus angemessene Schrift.
Ja, also ich meine, es wird natürlich meinen Job unglaublich erschweren, weil wenn du ständig nur mit fachkundigen Personen reden könntest, kriegst du kein Clickbait mehr zusammen, der manches Mal Teil des Geschäfts ist. Man hofft ja natürlich auch trotzdem, dass die Leute zu den Punkten was sagen können. Man fragt sie natürlich zu denen, wo sie eine Expertise haben, aber ab und zu schlenkert heute eine Frage aus in eine andere Richtung und kann dann vielleicht doch die eine oder andere interessante Line hergeben. Aber ja, es ist natürlich sehr interessant, wenn Leute nur mehr was zu sagen würden zu den Dingen, zu denen sie was zu sagen hätten. Andererseits würde das auch zugegebenermaßen unseren Podcast ein bisschen auf.
Ja, das ist nachdem ich ja mich bei nichts wirklich auskenne, aber gerne über alles rede, wäre das verheerend.
Oh my goodness.
Eine Geschichte aus den Tiefen der Juristerei und die sind wirklich so tief, da unten kennt sich niemand aus, weil da hat noch nie irgendwas die ganze Gegebenheit erhält. Man erinnere sich daran, vor gut einem halben Jahr hat Donald Trump angekündigt, die BBC zu klagen. Der Anlass war ein Beitrag, bei dem Donald Trump so zusammengeschnitten wurde, dass man den Eindruck bekommen könnte, er habe damals selber höchstpersönlich zu diesem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner aufgerufen. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, der Sachverhalt, aber möchtest du was ergänzen?
Ja, na, so in etwa war zumindest die Argumentation der Anklage. Man kann dazu sagen, dass auch Menschen, die die ganze Rede gesehen haben, durchaus diesen Eindruck gewinnen konnten, aber das war jedenfalls mal der Aufhängepunkt. Ja.
Genau, und er fand das halt schlimm und furchtbar und deswegen 10 Milliarden Dollar Schadenersatz, die er eingefordert hat von der BBC. Und da muss man sagen, auch beim Budget bei der BBC ist das nicht nix. Und deswegen mussten mal der BBC-Direktor und eine weitere verantwortliche Infodirektorin gehen. Und jetzt hat aber die BBC gekontert und hat gesagt, okay, schauen wir mal, wie diese Klage überhaupt ausgehen könnte, was da alles überhaupt Sachverhalt ist. Aber wir würden jetzt gerne mal Telefonprotokolle von Trump haben, Tagebucheinträge, Kalendereinträge, alles aus dieser Zeit davor, damit wir ein bisschen Licht in die ganze Angelegenheit bringen könnten und mal uns anschauen würden, war das denn vielleicht doch so, wie wir es dann aus Sicht von Donald Trump überspitzt beziehungsweise zu weit zugespitzt formuliert gebracht haben?
Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz daneben stehe, dass das nach dem teilweise ja wirklich rätselhaften amerikanischen Recht ganz gute Chancen hat, dass eigentlich das Weiße Haus aufgefordert wird, diese Unterlagen zur Verfügung zu stellen, was, glaube ich, nicht auf sehr viel Begeisterung bei Donald Trump und seinem Umfeld stoßen wird. Und insofern cooler Move.
Ja, kann man sagen, umgekehrt könnte es allerdings auch passieren, dass sich das Gericht dazu entschließt, dass man sagt, na, man will jetzt Schadenersatz zusprechen ohne die materielle Wahrheit, sprich hat Trump da irgendwo seine viel zu kurzen Finger im Spiel gehabt oder was ist sonst der Hintergrund? Also es könnte auch in die eine oder andere Richtung ausgehen, es könnte auch das Ganze abgeblasen werden, es könnte auch sein, dass die ganze Schadenersatzklage überhaupt nicht mehr zugelassen wird. Also insgesamt war mal spannend, aber es gibt einmal eine Institution, die sich wehrt. Und das muss man auch wertschätzen. Das ist auch Public Value Auftrag der BBC.
Das und theoretisch könnte man, also ich kenne mich da natürlich schon viel, 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 viel zu wenig aus, aber man könnte natürlich sagen, waren zwei Sätze aus dieser Rede, über die er davor auch schon, war ja deutlich später, das war ja nicht die unmittelbare Berichterstattung, die sind millionenfach durch alle Medien gegangen, zitiert worden, also dass man die dadurch, dass sie in unmittelbarer Nachbarschaft sind, plötzlich mit einem völlig neuen Sinn aufgeladen hat, ist an und für sich schon mal eine relativ schwachsinnige Annahme. Würde ich jetzt als Medienanwalt argumentieren. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht Medienanwalt. Und was weiß man? Und ich glaube vor allem, das amerikanische Recht verblüfft immer wieder, spätestens wenn die Sachen beim obersten Gerichtshof landen.
Oh ja, kennst du eigentlich die Geschichte, dass der eine Richter am obersten Gerichtshof, der schon, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein, schon vor Trump dort war, vor seinen beiden Häusern, vor seinen beiden Häusern einen Fahnenmast stehen hat, wo natürlich die US-Fahne hängt, nur sie ist am Kopf, was quasi das faschistische Zeichen ist in den USA.
Nein, es ist ein bisschen komplizierter. Die am Kopf stehende Fahne ist eigentlich vorgesehen für National Emergency oder sowas. Also da gibt es eine Regelung, glaube ich, eine staatliche, das wäre sozusagen Amerika unter Wasser, es ist irgendwas Schreckliches, ein Atomangriff oder sowas. Und die am Kopf stehende Fahne hat zum Beispiel der Hip-Hop-Metal, aber auch Johnny Cash-Produzent Rick Rubin als Logo für sein American-Label genommen. Der hat dies wahrscheinlich eher als von linker Seite kommende Kritik irgendwie als Symbol gewählt. Aber da sind dann jetzt eben irgendwann die Rechten auch drauf gekommen, die ja sehr viel linke Ikonografie erfolgreich übernommen haben. Und das heißt einfach, das Land wird von Kreuze deine Lieblingsminderheit an unterwandert und Amerikaner werden unterdrückt und. Also es ist dann auch mittlerweile ein Rassistensymbol geworden. Und ich glaube, es als Flagge zu führen, ist eigentlich verboten. Wenn ich nicht ganz falsch bin, bitte korrigieren Sie mich in den Kommentaren, aber ich glaube gelesen zu haben, dass man das eigentlich gar nicht darf und das ist natürlich für einen obersten Richter besonders trumpisch.
Denk doch einer an die Kinder!
Ganz Österreich leidet unter einer Hitzewelle und die Büros Klimaanlage. Aber natürlich gibt es Bereiche, wo das nicht möglich ist. Landwirtschaft am Bau und tatsächlich auch in ganz, ganz vielen Schulen dieses Landes. Denn die wurden heute in der Regel in einer Zeit erbaut, als Glasfassaden relativ modern waren und irgendwelche Architekturbewerbe in Gemeinden, die also ausgeschrieben worden sind, sich für diese Siegerprojekte entschieden haben. Und jetzt steht man vor der verheerenden Situation, man hat keine Kühlung in diesen Schulräumen und stellen Sie sich einmal vor, Sie müssen mit 30 anderen Individuen, manche von denen sind vielleicht schon soweit, dass ihr die verwenden sollten, machen sie es aber nicht, im gleichen Raum sein. Alles keine angenehme Vorstellung, oder?
Na, definitiv nicht. Und wie so vieles ist es ja auch die jetzige Hitzewelle nichts, was nicht absehbar seit Jahrzehnten gewesen wäre, worauf man sich nicht hätte vorbereiten können. Hätte man sich nicht in allen Parteien außerhalb der Grünen darauf geeinigt, dass die Grünen das Böse sind und auf gar keinen Fall Recht haben dürfen. Und wenn es dann zufällig Recht behalten haben, darf man es auf gar keinen Fall zugeben, weil dann hätten die ja Recht gehabt. Also ich glaube, da steckt viel von diesem Dilemma drin, in dem zum Beispiel auch die deutsche Bundesregierung mit ihrer ganzen Energiestrategie steckt. Was Klimadinge angeht, waren die Grünen die Partei, die eigentlich den wissenschaftlichen Konsens am vehementesten verfochten haben. Und deswegen sind, glaube ich, weite Teile der Politik paralysiert, weil in den letzten 10 Jahren, also wenn man sich am radikalsten vielleicht die bayerische CSU, aber es ist auch bei uns nicht fremd, also das sind alles utopische Irre und man darf die auf gar keinen Fall in die Nähe von Politik lassen. Und dann stimmt das, es ist auf einmal wirklich heiß. Und wie macht man das jetzt, dass man nicht dasteht wie jemand, dem die jetzt zu Recht sagen hätten, wir haben es da ja gesagt. Und ich glaube, deswegen ist eine unmittelbare Lösung auch nicht zu erwarten. Wobei die Klimaanlagen wahrscheinlich eher noch, das ist eine technologische Lösung, das ist vielleicht auch für sogenannte konservative Parteien zugänglicher.
Ja, wobei die Sozialdemokraten und die NEOS in Form der Wiener Schulstadträtin Bettina Emmerling beziehungsweise in Form des Kärntner Landeshauptmanns Daniel Fellner, die probieren jetzt doch tatsächlich was als die technische Lösung früher einzuführen. Und ich vermute, sie sind so weit realistisch, dass sie sagen, es ist schneller, dass wir jetzt mal die Ferienordnung ändern und die Ferien ein bisschen vorverlegen, als dass wir so schnell überall Klimaanlagen für jedes Klassenzimmer kriegen.
Ja, klingt plausibel, stimmt wahrscheinlich und ist tatsächlich zu machen und ist offenbar, wenn ich es richtig verfolgt habe, sogar von den Bundesländern verhältnismäßig freundlich entgegen den normalen Instinkten aufgenommen worden, der Vorschlag.
Ja.
Aber für heuer wird es nichts mehr.
Naja, für heuer versteht man, dass das irgendwie nicht mehr ausgehen wird, weil Kinderbetreuung und dergleichen mehr, da würdest du den Menschen doch bis zu einem gewissen Grad vor Herausforderungen stehen. Aber ich finde es einmal interessant, dass man überhaupt drüber nachdenkt. Denn tatsächlich, mein Kollege Markus Sebastian hat mit Meteorologen recherchiert, die sagen, seit 1950 ist das absehbar, dass sich die Hitzewellen immer weiter in den Frühsommer rein verlegen. Im sogenannten Spätsommer, sprich ab August, hat man dann auch natürlich den Vorteil, dass die Nächte wieder länger sind. Man kann da auch in der Nacht noch einmal runterkühlen oder zumindest ordentlich mal lüften die Räume, damit man ein bisschen die Hitze rausbekommt und das Ganze reinbekommt. Ich sehe in einer Veränderung bzw. Verschiebung der Ferienordnung 2 riesige Probleme. Und das bei aller Wertschätzung für beide Institutionen. Das eine sind die Touristiker in Österreich, das andere sind die katholischen Kirchen.
Welche Feste verschieben sich dann für die?
Von Leichnam, Pfingsten würde ja weiterhin am Sonntag bleiben, oder Pfingstmontag, von dem eigentlich eh keiner genau weiß, was der liturgisch zu bedeuten hat, wäre dann natürlich gefährdet. Und das andere wäre dann nochmal Christi Himmelfahrt. Also du kannst natürlich nicht, wenn du den Ferienbeginn in den Juni hineinsetzt, davor mal einen Monat lang nicht wirklich eine ordentliche Arbeitswoche reinlegen. Würde ich jetzt so persönlich mal sagen, aber vielleicht bin ich da zu sehr, keine Ahnung, leistungsgetrieben oder sonst irgendwas.
Ja, also vielleicht sollte man sich das einfach in etwa einem Jahr nochmal anschauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du recht behältst. Ja? Und ich meine, natürlich ist es eine Notmaßnahme, die man setzen wird müssen. Es sind ja nicht nur die Kinder, es sind auch alte Leute in teilweise völlig unzureichend ausgestatteten Spitälern und Altersheimen und sonst was. Das heißt, man wird jetzt, Klimaanlagen werden jetzt einmal sehr viel mehr verbaut werden müssen, weil die Temperaturen wirklich, also buchstäblich lebensgefährlich werden, vor allem wenn man eben den vulnerablen Gruppen angehört, heißt es dann immer. Und das wird aber wieder natürlich eine Bomben-Ideologieschlacht werden, sinnloserweise, wie alles. In Frankreich ist zum Beispiel so, dass sich das, Rassemblement National, die haben sich das jetzt auf die Fahnen geheftet. Und das Framing ist aber jetzt schon dort so, also wir fordern halt Klimaanlagen in allen Schulen und in allen Altersheimen. Und die Grünen wollen euch sterben lassen, weil die sagen, die Klimaanlagen sind nicht die Lösung. Also tatsächlich, also dann von der gesellschaftskonservativen Seite wäre die Idee, naja, wir bauen einfach überall Klimaanlagen ein, dann können wir genauso weitermachen wie bisher, mit dem Auto fahren und mit allem. Und der Klimawandel ist, wie es in der Sage heißt, der Geprellte. So wird es nicht sein.
Na, das fürchte ich auch tatsächlich, dass der Klimawandel doch gekommen ist, um zu bleiben.
Aber wie gesagt, wir werden auch in dieser Causa noch unfassbare Kubikkilometer Unsinn konsumieren müssen in den nächsten Jahrzehnten.
Ja. Was Sie in diesem Sommer übrigens konsumieren werden dürfen, sind ein paar Gespräche, die der Herr Maurer und ich schon mit ein paar Leuten aufgezeichnet haben. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich dann ab und zu denken, Moment, die redet von der Grazwahl, die war doch gerade, LKK hat doch haushoch gewonnen. Ja, diese eine Episode haben wir schon vor der Grazwahl aufzeichnen müssen, weil unsere Gästin tatsächlich in einer Lebenssituation ist, dass man es nicht immer so leicht hat, zu einem Internet zu kommen, das sei schon mal gesagt. Aber freuen Sie sich wirklich auf einen spannenden Interviewreigen, denn wir machen einfach keine Hitzefrei den ganzen Sommer über, Thomas, gell?
Nein, wir haben lauter Gespräche geführt. Also ich würde sagen, ich würde mir die anhören. Was das für Sie bedeutet, müssen Sie selbst entscheiden.
Ja, und weil wir nicht wissen, ob wir die eine Person noch erreichen oder nicht, kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen, wir verabschieden uns jetzt für den Sommer und verabschieden Sie quasi in unsere Gesprächsreihe rein, weil es könnte sein, dass wir die Person nicht erreichen und dann nächste Woche noch einmal eine aktuelle Folge machen. Es ist komplex, unsere Welt, aber...
Aber in jedem Fall, es ist praktisch eine Win-Win-Situation.
Ja, so oder so, nächsten Freitag sind Sie wieder für Sie da. Und falls Sie sich inzwischen die Zeit vertreiben wollen, schauen Sie sich vielleicht den einen oder anderen Peter Alexander-Film oder Mel Brooks-Film an oder schauen Sie sich einfach auf www.kleinezeitung.at die neue Website an. Die ist zum Teil schon freigeschalten. Wir machen ein bisschen so AB-Testing, ist eine spannende Sache.
Da werde ich mich dann auch einmal trotz meines fortgeschrittenen Alters in dieses Internet vorwagen.
Ja, tun Sie das.